Willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly, eurem News-Podcast rund ums Thema erneuerbare Energien. Ich bin Elena.
Und ich bin Julia.
Und wir blicken gemeinsam jede Woche auf die wichtigsten Entwicklungen in der Energiebranche. Basierend auf Julias gleichnamigen LinkedIn-Newsletter bringen wir euch die wichtigsten Neuigkeiten und tauchen in die Geschehnisse der Energiebranche ein.
Bei uns gibt es rechtliches Fachwissen und praktische Einblicke, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt.
Hallo liebe Julia, herzlich willkommen zu einer neuen Woche und damit auch einer neuen Folge von Energiewende Weekly. Und was für eine Woche liegt hinter uns? Die Bundestagswahl ist vorbei und die Union hat mit einem starken Comeback nach der letzten Bundestagswahl den Regierungsauftrag erhalten. Und damit beginnt jetzt das spannende Spiel der Koalitionsverhandlungen. Es sieht wohl ganz nach einer GroKo oder bei den Werten vielleicht sogar besser gesagt eher einer Kleinko aus, also eine Regierung bestehend aus Union und SPD. Julia, wie geht es dir nach der gestrigen Wahl?
Ja, hallo liebe Elena, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Ich glaube, mir geht es wie vielen. Ich bin noch so ein bisschen unentschlossen, was ich von dem ganzen Ergebnis halten soll. Man hat es ja auch gestern gesehen, irgendwie waren alle Parteien nicht so ganz zufrieden mit ihrem Ergebnis, auch die CDU nicht. Außer der Linken, die war sehr zufrieden. Liegt natürlich, also diese grundsätzlich so ein bisschen Enttäuschung, liegt natürlich auch an dem Ergebnis der AfD, das eben sehr, sehr hoch ausgefallen ist. Die Koalitionsbildung scheint jetzt ja doch gar nicht so schwierig zu sein, wie man zunächst mal dachte. Ob man das gut findet oder nicht, hängt natürlich jetzt stark davon ab, wen man gewählt hat. Was wohl so sein wird, ist, dass die Grünen nicht mehr dabei sind, dementsprechend das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, falls es das überhaupt noch so gibt, nicht mehr grün sein wird. Und da müssen wir jetzt eben mal schauen, was das für die Energiewende bedeutet, ob der bisherige Kurs trotzdem mehr oder weniger so fortgesetzt wird, was es da vielleicht für neue Impulse gibt. Ich glaube, wir können schon sagen, dass mit Union und SPD jetzt zwei Parteien wahrscheinlich an die Regierung kommen, die natürlich grundsätzlich auch darin übereinstimmen, dass die Energiewende und der Klimawandel zwei extrem wichtige Punkte sind, die weiterhin ganz oben auf der Agenda bleiben müssen. Aber ja, es wird sich bestimmt verändern, wie das Ganze so im Detail dann ausgeprägt wird und wo dann die Schwerpunkte gesetzt werden.
Ja, natürlich können wir nicht die Zukunft vorhersagen, aber mit einem Blick auf die energiepolitischen Kernpunkte der letzten Monate kann man doch erkennen, was so in den kommenden Wochen eine große Rolle spielen wird. Und im November hat die Union ja auch eine neue Energieagenda für Deutschland vorgestellt, die doch einiges an Stoff mitbringt. Was lässt sich denn daraus für den neuen energiepolitischen Kurs entnehmen?
Genau, das ist ein ganz spannendes Dokument, verlinken wir natürlich auch. Also jeder, der jetzt bislang vielleicht das Wahlprogramm von CDU, CSU noch nicht gelesen hatte und jetzt nicht total motiviert ist, das noch zu tun, auch wenn wir das natürlich immer empfehlen, der möchte vielleicht ja zumindest diese Energieagenda lesen, die ist auch nicht ganz so lang. Und da kann man, denke ich, schon ganz gut rauslesen, was so für Themen jetzt auf dem Tisch liegen werden. Mal sehen, ob das jetzt wirklich dann auch schon in den Koalitionsverhandlungen so das bestimmte Thema sein wird oder ob man da erstmal sagt, es muss jetzt irgendwie schnell losgehen und um den Rest kümmert man sich dann vielleicht ein bisschen später um die Details. Aber so das erste Thema, was ja auch im Wahlkampf wirklich ständig aufkam, ist die berühmte Technologieoffenheit und die Frage, was man darunter eigentlich versteht.
Genau, und das besagt ja so ein bisschen, dass die klassischen Player Wind und Solar zwar weiterhin wichtig bleiben sollen, aber dass die Union auch andere Technologien stärker einbinden möchte. Und ein großes Thema soll dabei ja auch Wasserstoff sein, aber nicht nur der grüne Wasserstoff, der bisher auch schon viel im Fokus lag, sondern auch blauer und türkiser Wasserstoff. Vielleicht können wir einen ganz flotten Exkurs in die Farbenlehre mal machen. Was ist denn da der grundlegende Unterschied zwischen diesen verschiedenen Arten von Wasserstoff?
Ja, sehr gerne. Vielleicht nochmal vorab so die Botschaft an alle. Technologieoffenheit versteht auch die Union jetzt nicht in dem Sinne, dass man irgendwie fossile Technologien jetzt grundsätzlich wieder in den Vordergrund stellen will. Also das ist damit nicht gemeint, auch in der Energieagenda und auch sonst in den Äußerungen, die man so findet und auch die man am gestrigen Abend gehört hat, fand ich, war schon relativ deutlich, dass im Grunde, denke ich, der Kurs an sich in Sachen Klimaschutz und Energiewende schon so gehalten werden soll mit anderen Schwerpunkten, anderen Präferenzen, aber es redet jetzt niemand davon, wieder irgendwie in großem Umfang in die Kohle einzusteigen oder ähnliches. Was eben so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Streitthema, aber Thema ist, wo man bestimmt unterschiedlicher Auffassung sein kann, wie man das am besten angeht, ist Wasserstoff. Grüner Wasserstoff, das kennen wir ja, glaube ich, inzwischen alle, ist eben der Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien produziert wird. Und jetzt gibt es eben blauen und türkisen Wasserstoff. Blauer Wasserstoff, das ist im Grunde dasselbe wie grauer Wasserstoff. Also im Wasserstoffbereich gibt es sehr viele verschiedene Farben. Vielleicht erstmal, was ist grau? Grauer Wasserstoff bedeutet, der Wasserstoff wurde einfach mittels fossiler Energien hergestellt, zum Beispiel einfach mit Hilfe von Erdgas. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig gut, weil dann wie bei jeder anderen Energieerzeugung CO2 entsteht. Beim blauen Wasserstoff wird dann dieses CO2 mittels CCS, also Carbon Capture and Storage, eingefangen sozusagen und unterirdisch gespeichert, sodass man ja den nachteiligen Effekt zumindest vermeintlich etwas einfängt und dieses CO2 zumindest nicht in die Atmosphäre entlässt. Und so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht der türkise Wasserstoff. Das ist jetzt so ein bisschen komplizierter. Also ich bin jetzt auch nicht die Chemie-Expertin, aber türkiser Wasserstoff ist eine andere Herstellungsart. Der basiert auf der thermischen Spaltung von Methan, für die bislang hauptsächlich ebenfalls Erdgas eingesetzt wird. Ist also ebenfalls fossilen Ursprungs sozusagen. Aber es gibt auch da kein CO2, was irgendwie in die Atmosphäre entschwindet, sondern das ist in festem Kohlenstoff gebunden und man könnte unter Umständen auch Biomasse als Quelle für dieses Methan einsetzen, was das Ganze natürlich auch nochmal interessanter machen würde, was aber bislang noch nicht so wirklich erforscht und marktfähig ist.
Zu einem anderen Thema, das auch präsent in der Energieagenda der Union ist, ist, dass es ja das mittlerweile umgangssprachlich sehr etablierte Heizungsgesetz. Wie gesagt, das ist ja ein Punkt, auf dem die Union wirklich sehr gerne herumreitet. Wie stellen Sie denn da Ihre Alternativpläne vor?
Ja, also vielleicht auch da nochmal so für alle. Das Heizungsgesetz heißt natürlich nicht Heizungsgesetz, sondern eigentlich heißt es Gebäudeenergiegesetz. Und das gibt es auch schon ziemlich lange. Was jetzt da ja in der letzten Legislaturperiode der große Streitpunkt war, war, wie und wann und wie strikt man für Privathaushalte die Pflicht einführen möchte, auch in den eigenen Heizungsanlagen auf erneuerbare Quellen zu setzen. Dieser Vorstoß, der ja auch gar nicht so strikt dann umgesetzt wurde, wie ursprünglich mal gedacht, den will die Union jetzt zumindest laut der Agenda wieder zurücknehmen. Aber wichtig da, auch jetzt nicht in dem Sinne, dass man sagt, es soll einfach jeder tun, was er will, also vermeintlich zwar schon, aber die Union sagt ganz klar, die Wärmewende in den Privathaushalten soll stattdessen über die CO2-Bepreisung laufen. Und ich glaube ehrlich gesagt, das führt am Ende zum selben Ergebnis. Denn gerade wenn jetzt der Gebäude- und Verkehrssektor mit in den europäischen Emissionshandel kommt, das wird 2027 der Fall sein, sagen die meisten Experten und Expertinnen, dass die Gaspreise dann wahrscheinlich sowieso so stark ansteigen, dass sich das eigentlich überhaupt nicht mehr rentiert, zumindest nicht mehr eine neue Gasheizung einzubauen. Und wahrscheinlich wird dann auch das Interesse sehr viel größer werden, die bestehenden Gasheizungen loszuwerden. Also wahrscheinlich das Ganze ein bisschen anders eingekleidet, aber vielleicht hoffentlich am Ende mehr oder weniger mit demselben Effekt wie nach dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz.
Ein weiteres großes Thema, auch aus der Energieagenda der Union, ist der CO2-Preis. Und hier sehen CDU, CSU die CO2-Bepreisung und den EU-Emissionshandel als zentrales Instrument für den Klimaschutz.
Ja, das klingt ja erstmal nach so einer, jetzt völlig wertungsfrei tatsächlich gemeint, nach so einer klassischen FDP-Forderung, weil man natürlich sagt, okay, wir brauchen eigentlich jetzt gar nicht so staatliche Regulierung im eigentlichen Sinne, sondern der Markt wird das regeln, wenn eben klimaschädliche Handlungen, Dinge immer teurer werden, dann werden Unternehmen und Verbraucher im Grunde einfach irgendwann freiwillig das aufgeben, entsprechend zu handeln und dann regelt sich das Problem sozusagen von selbst. Grundsätzlich ist das natürlich auch eine charmante Idee und wird gerade über diesen europäischen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr mit Sicherheit auch zum Teil so funktionieren. Ein Problem ist allerdings, man wird schon auch noch selbst weitere Maßnahmen tun oder ergreifen müssen. Denn wenn man jetzt nichts macht, dann sagen viele Experten, dass dann die CO2-Preise so hoch einsteigen, dass das wirklich desaströse Auswirkungen haben könnte, zum Beispiel was jetzt den Benzin- und Gaspreis angeht. Denn der Emissionshandel funktioniert so, dass je weniger die Emissionen sinken, bis er eben greift Anfang 2027, desto höher wird dann sozusagen der Einstiegspreis ausfallen. Das heißt, wenn man sagt, das soll unser Hauptinstrument sein, dann sagt man eigentlich gleichzeitig, wir müssen jetzt schon mehr tun, um dann möglichst auch die Preise runterzubringen, damit das nicht ganz so ein harter Schock wird.
Hat denn die Union da auch irgendwelche Pläne, um Verbraucher und Unternehmen da in irgendeiner Form zu schützen oder zu unterstützen?
Ja, hat sie. Und das war auch bislang, würde ich sagen, zwischen den Parteien schon so ein bisschen Konsens, dass man die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, die zwar europäisch geregelt ist, die dann aber jeder Staat unmittelbar erhält, dass man die irgendwo einsetzt, um Verbraucher und Unternehmen sozusagen zu entschädigen, zu entlasten und eben zu vermeiden, dass da so ein Preisschock eintritt. Die Union will das über einen Klimabonus machen und sie will aber auch einen Teil der Einnahmen einsetzen, um die Stromsteuer zu senken und die Netzentgelte, die ja gerade in der jüngeren Vergangenheit extrem nach oben gegangen sind, mindestens zu halbieren, so sagt die Energieagenda.
Dann gibt es da noch ein Reizthema, CCS, Carbon Capture and Storage. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Dabei werden zwar fossile Quellen genutzt, aber das entstehende CO2 wird eingefangen und gelagert. Und dann gibt es noch eine etwas weniger entwickelte, aber ähnliche Variante. Das ist CCU, das steht für Carbon Capture and Usage. Und dabei wird das eingefangene CO2 nicht gelagert wie bei CCS, sondern für andere Prozesse genutzt. Und in Deutschland wurde das lange kritisch gesehen. Aber die Union will es jetzt offenbar ernsthaft vorantreiben, oder?
Ja, genau. Das war auch in den letzten Monaten und Jahren, kann man sagen, schon, hat sich schon so ein bisschen am Horizont abgezeichnet, weil die Union dieses Thema an vielen Fronten nach vorne gepusht hat. Der eine oder die andere erinnert sich wahrscheinlich an die vielen Diskussionen um die Kraftwerkstrategie und um das Kraftwerksicherheitsgesetz, was dann irgendwann mal im Entwurf kam, dann es aber jetzt doch nicht mehr geschafft hat vor der Neuwahl. Und da war ein großer Streitpunkt oder Grund, warum dieses Gesetz eben nicht mehr durchgekommen ist, dass die Grünen und die SPD vorhatten, diese neuen Gaskraftwerke, um die es ja da geht, H2 ready zu bauen. Das heißt, mit dem festen Plan, die eben nachher auf Wasserstoff umzustellen. Und die Union hat aber immer gesagt, nein, das soll eine Wahlmöglichkeit sein, entweder Umstellung auf Wasserstoff oder eben Weiternutzung mit Gas und dann eben mit CCS. Und das sollen die Betreiber von den Gaskraftwerken dann eben selbst entscheiden, nach wirtschaftlichen Kriterien, welche der beiden Optionen sie wählen wollen.
Wie sieht es denn in Bezug auf CCS im Ausland aus?
Wir sind da tatsächlich ein bisschen spät dran, also vielleicht nicht spät insgesamt, aber es gibt einige europäische Länder, zum Beispiel die Niederlande oder Norwegen, wo CCS tatsächlich schon läuft und funktioniert. Die waren also ein bisschen früher dran und Stichwort Norwegen. Auch interessant, wie sich das entwickeln wird. Die Union hatte nämlich nicht immer nur auf CCS in Deutschland gepocht, sondern vor allem auch darauf, CO2 eben nach Norwegen zu exportieren und da zu speichern unter Wasser, weil Norwegen da eben schon ja zumindest planerisch relativ weit ist. Ist allerdings ein sehr umstrittenes Thema, denn man kann sich denken, das Ganze im Meer umzusetzen, ist umwelttechnisch nicht ganz unumstritten. Es gibt natürlich keine Langzeitstudien und auch völkerrechtlich ist es eigentlich im Moment noch gar nicht möglich und auch deswegen eben sehr umstritten. Und da bin ich auch sehr gespannt, ob dieser Plan weiterverfolgt wird oder ob das eher so ein Thema war, was man so aus der Opposition mal auf die Agenda gebracht hatte und jetzt vielleicht aber eher Projekte in Deutschland oder in Kooperation mit den Niederlanden zum Beispiel weiterverfolgt.
Und das war's für diese historische Woche auch wieder bei Energiewende Weekly. Julia, gibt es Hoffnungsschimmer, mit denen wir auf die Zukunft der Energiewende blicken können?
Ja, was wir, glaube ich, ja noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass die Wahlbeteiligung bei absolut rekordverdächtigen 84% liegt. Und nicht nur rekordverdächtig, sondern tatsächlich die höchste Wahlbeteiligung seit der Wiedervereinigung. Klar ist die jetzt dann nicht in jeglicher Hinsicht so ausgefallen, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, weil natürlich auch der eine oder die andere, der vorher nicht gewählt hat, dann die AfD gewählt hat. Aber trotzdem, denke ich, zeigt das, dass viele Menschen erkannt haben, dass es gerade jetzt drauf ankommt und dass es gerade jetzt eine kritische Zeit ist, in der man sich eben gesellschaftlich engagieren und interessieren sollte. Und dazu fordern wir ja auch immer auf, einfach am Ball zu bleiben, weiter zu diskutieren mit den Menschen, die Energiewende auch darüber weiter voranzubringen. Und ich glaube, in der Hinsicht sind wir auf jeden Fall weiterhin auf einem guten Weg.
Genau, und wir werden natürlich für euch dranbleiben und schauen, was in den Koalitionsverhandlungen vor allem energiepolitisch beschlossen wird und dann auch, auf welchen energiepolitischen Kurs uns die neue Regierung lenkt. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anmerkungen habt, dann meldet euch natürlich jederzeit gerne und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Tschüss zusammen.